Was sind eigentlich die Bücher, die Musiken, die Bilder? Was sind die Sachen, die dich wirklich im tiefsten affiziert haben? Da kommst du natürlich schwer ins Schwitzen.
Herzlich willkommen in Folge 116 von Die Sucht zu sehen, dem Gresebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist Michel Krüger. Fast drei Jahrzehnte lang leitete er die Geschicke des renommierten Hansa Verlags. Aber er ist nicht nur eine der ganz großen Verlegerpersönlichkeiten Deutschlands, er hat auch selber zahlreiche Gedichte, Erzählungen und Romane geschrieben oder sie ins Deutsche übersetzt. Außerdem ist er ein großer Freund und Kenner der bildenden Kunst. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, lieber Michel Krüger. Michael, du hast fast 30 Jahre lang, ich glaube 27 sind es genau, den Hansa Verlag geleitet. Und zwar bis 2013. Seitdem konzentrierst du dich voll auf das Verfassen von Büchern und Gedichten. In Ostdeutschland bist du geboren und die ersten Jahre deines Lebens, da war gerade Krieg, hast du in Sachsen-Anhalt verbracht und zwar bei deinen Großeltern. Du bist, habe ich in einem Interview mit dir gehört, mit zwei Büchern groß geworden, diese ersten Jahre. Das eine war die Bibel, das andere war Erzähl du selbst.
Ja, zwei Bücher und interessante in unserem Zusammenhang sind zwei illustrierte Bücher gewesen. Das erste war eine illustrierte Bibel, die natürlich deshalb so spannend war, weil das Wunder, das beschrieben wird, wie man das darstellt. Also wenn Jesus die Leute zur Hochzeit von Kanaan einlädt und alle vor leeren Tellern sitzen und er macht eine Bewegung mit der Hand und plötzlich sind alle Teller gefüllt, das muss man ja können. Und das muss man auch darstellen können. Und da habe ich, das ist zum ersten Mal für mich gewesen, wie eine fantastische Erzählung umgesetzt wird in Zeichnungen. Und da natürlich die Bibel in der Malereigeschichte eine große Rolle spielt, ist das natürlich immer wieder vorgekommen. Und ich habe dann lange und oft über die Rembrandt-Zeichnungen zur Bibel nachgedacht und so. Aber das ist eigentlich eine Kindheitsgeschichte geworden, also die größte Box von Geschichten, die es überhaupt gibt, nämlich die Bibel, wie man das illustriert. Das zweite Buch war Der Garke. Der ist insofern von Bedeutung, nicht nur bei mir, sondern auch prinzipiell, weil der Garke war ein Ur-Ur-Uronkel von mir. Das war der Nachfolger hier in Berlin von Adelbert von Chamisso am königlichen Herbarium. Und war eigentlich ein Theologe, wie damals häufig, der dann zur Pflanzenkunde übergegangen ist. Und er ist überall da spazieren gegangen, wo man Deutsch sprach. Also auch im Baltikum bis nach Petersburg, dann auch nach Süden, die ganze Böhmen und Italien, also überall, wo Deutsch gesprochen wurde, Lothringen, war er und hat sich für die Pflanzen interessiert. Er war ein Spezialist für den Wurz. Der Wurz ist keine besonders ansehnliche Pflanze, aber er hat Hunderte von verschiedenen Formen entwickelt. Und da habe ich gelernt, und die wurden dann alle abgebildet, also er hat sie beschrieben. Das ist schon mal eine große Leistung, wie man einen Wurz, der an sich schon nicht besonders schön ist, wie man da 100 verschiedene Wurze in ihrer Unterschiedlichkeit zeigt. Aber es kam hinzu, was dann in meiner Jugend eine große Rolle gespielt hat. Der Großvater lebte in einem kleinen Dorf, wo er einen großen Hof, ein Gut, einen landwirtschaftlichen Betrieb, sagt man heute, hatte. Damals hieß es ein Rittergut. Und er wurde schon 4 Wochen nach Ende des Krieges enteignet mit der Mitteilung, er könne froh sein, nicht erschossen worden zu sein, ohne Gerichtsverhandlung, sodass wir also in einem kleinen Zimmer zu dritt aufwuchsen. Die Familie war hier in Berlin und mein Vater wusste, ich bin 43 im Dezember geboren, mein Vater wusste, der Krieg ist bald vorbei und dann wird auf jeden Fall Berlin bombardiert, also lasse ich den Buben da. Und dann lebten wir da und hatten kein Geld. Also mein Großvater hatte kein Geld, ich sowieso nicht. Und das heißt, wir lebten davon, dass wir alles sammelten, was wir fanden. Die Beere und die Wurzel und den Strauch und die Kräuter und so weiter. Es wurde alles zu Hause eben dann verarbeitet. Aber bevor es verarbeitet wurde, musste ich es nachschlagen in dem Garke und musste es finden. Und dann hat mir mein Großvater vorgelesen, was dazu stammt. Denn ich konnte ja mit 4 Jahren etwa, fing das an. Ich konnte natürlich nicht lesen, aber ich konnte es suchen. Das waren natürlich alles keine Farbbilder, sondern es waren Strichzeichnungen, sehr schöne. Und wenn ich es gefunden hatte, dann hat er mir vorgelesen und dann haben wir dann musste das die Großmutter dann trocknen und schneiden und dann und alles zusammen wurde immer am Abend in einen Topf geworfen, Wasser drauf getan und das hieß dann Suppe.
Habt ihr es auch verkauft?
Nein, das da auf dem Dorf hätte es gar keine Abnehmer gefunden. Er hatte noch Freunde sozusagen in den anderen Dörfern und wenn wir spazieren gingen und die besucht haben, nicht zuletzt auch um mal ein Ei oder irgendwas anderes zu kriegen. Und auf diesen Wanderungen habe ich also die Landschaft und die Pflanzen kennengelernt. Dann haben wir das auch gekriegt, aber er selber in dem Dorf musste sich also vollkommen still verhalten und durfte den Mund nicht aufmachen. Das wäre eben schlecht ausgegangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die beiden Bücher, meine beiden Hauptbücher, waren illustrierte Bücher. Und zwar die beiden konkurrierenden Weltbücher. Wenn man sagt, nicht wahr, was hat uns alle mehr geprägt, die Schrift oder die Natur, dann würde ich immer sagen, genau 50%. Also 50% war die Schrift, immer vom Anfang an da. Das unglaubliche Erfindungsreichtum in der Bibel. Wenn ich heute immer die Bilder sehe von Gaza, wo die Leute tagelang warten, um irgendwie eine Suppe zu kriegen, dann denke ich immer daran, wie das abgebildet war. Wenn ein Jesus käme und sagen würde, so hier, jetzt habt ihr mal alle was zu essen. Und so dass also die Bibel, die Erzählung, die Verschriftlichung der Welt, der Versuch, aus diesem ganzen Wirrwarr von Sand und Steinen und Mond und Sternen und Wind und Wetter und Regen und Schnee irgendwie eine Ordnung zu machen in der fortlaufenden Erzählung. Und auf der anderen Seite eben, wie kann ich über die verschiedensten Systeme diese ganze Natur irgendwie klassifizieren. Und das waren also Buch der Natur gegen Buch der Bücher. Und beide natürlich eigentlich vom großen Herrgott geschrieben, aber durch den Menschen auf die Welt gekommen. Das war meine Jugend.
Und das eine dieser Bücher hat ja demnach auch euer Überleben gesichert, kann man sagen, als
ja,
Familie.
Das kann man wohl so sagen. Ich glaube sogar, also die beiden waren natürlich sehr gläubige Leute. Und da sie ihr ganzes Leben lang geschuftet haben, um diesen Hof da zu erhalten, waren sie natürlich auch sehr böse mit Gott. Und da es ein Zimmer war, und wir schliefen in einem großen Bett, ich auf der Ritze, wie das früher hieß, in der Mitte. Und wenn ich noch wach war, und meine Großmutter kam und ich so getan habe, als würde ich schlafen, dann habe ich gehört, wie sie eben in dem Gebet mit Gott gehadert hat und gesagt hat, was hast du dir dabei gedacht? Ja, jetzt wo machen Leute den Hof, die nichts davon verstehen und wie kannst du das zulassen und so weiter. War eine, in dem Sinne, eine wirkliche Protestantin, die den Auftrag und das Moralprinzip der Bibel sehr ernst genommen hat und viel ernster als die Kirche selber. Die Kirche selber, noch dazu da in Sachsen, die ist dann doch nach 33 sehr schnell rübergegangen auf die damals für sie gute Seite. Es gab nicht viele, die dagegen protestiert haben. Aber sie als einzelne Protestantin, die hat dann ordentlich zur Sache gewettert. Das ist natürlich auch prägend, ja, dass man ganz egal, wie man zu metaphysischen Ordnungen steht, man muss ja lernen, sich mit dem auseinanderzusetzen.
Ja.
Und wenn man das so früh erlebt, auch so unmittelbarerweise, ja, manchmal hatte ich Angst gehabt, im Sommer, wenn das Fenster auf war, dass der Gott irgendwie reinkommt und sagt, jetzt reicht's mir aber. Ja.
Ach, womit?
Ja, diese Frau Else, die Oma Else, die redet so gegen mich, so. Jetzt langt's aber.
Ja.
Und habe mal geguckt in so ein Fenster, ob da sich was bewegt an der Gardine, weil mir das unheimlich war.
Ja.
Ja. Das ist ja doch eine Instanz, die man nie sieht. Man weiß nicht, jeder sagt, es ist der zürnende Gott und so weiter. Ich dachte, um Gottes Willen, wenn der das hört.
Und er hört es ja.
Und er hört, und dann kommt er hier rein und macht mal Tabula Rasa. Das war also nicht so, naja, interessant.
Ja. Hat er nicht gemacht. Stattdessen bist du nach Berlin gekommen, ins zerbombte Berlin. Als mit wie vielen Jahren? Mit 6, 7?
Ja, mit 6, mit zur 6. Schule. Ja, das war interessant für mich natürlich, weil diese 6 Jahre waren Jahre des Mangels, den ich als unendlichen Reichtum empfunden habe. Es gab keine Post, es gab kein Gasthaus, es gab kaum Besuche. Es kamen keine Pferde mehr im Dorf, die waren alle im Krieg geblieben. Es gab wenig Männer, weil die Männer im Krieg geblieben sind, viele Frauen.
Und diese Nähe, wenn man zu dritt in einem Zimmer...
Nähe. Ja. Und das war eine Welt. Und dann hier, wo alle sagten, jetzt fährst du in die Großstadt und so, komm hier an.
Wo, kanntest du Großstadt eigentlich, das Prinzip
nein,
Großstadt?
Nein, ich war einmal, aber habe kaum Erinnerungen daran. Einmal mit meinem Großvater in Leipzig mit 4, 5. Und ich sehe, dass heute der Clara-Zetkin-Park, da waren wir verabredet, weiß Gott warum. Und vor mir sehe ich lauter umgestürzte Bäume, die so Stümpfe, die herumstanden. Jetzt, vor ein paar Jahren, 10 Jahren, war ich da an dieser Schreibschule mal tätig und bin da durch diese Parks gegangen. Überall sind große Bäume und so. Als ich nach Berlin kam, wir wohnten zuerst in Charlottenburg, da in der Nähe vom Funkturm. Ich meine, das kann man sich ja nicht vorstellen. Jedes zweite Haus war eingerissen. Es waren überall diese Zettel, man durfte nicht raufgehen. Weil
was für Zettel waren das?
Der Zettel, auf denen stand, es können hier Munition sein. Weil wir natürlich auf die alten Dinger gegangen sind, auf die Ruinen, um Metall zu holen. Konnte man verkaufen für ein paar Pfennige. Und als Buben sind wir da immer rumgelaufen. Und ich weiß noch, immer in der Zeitung stand, dass dann wieder einer den Arm abgerissen hat und so weiter, weil er da irgendeine Zinkrohr gesehen hat, das er unbedingt haben und verkaufen wollte. Kurzum, das war für mich also das totale Gegenteil von dem Dorf. Und in dem Dorf gab es auch nichts. Mein Großvater hatte nicht mal Geld, sich eine Rasierklinge zu kaufen, die es ja hier dann komischerweise schon wieder gab. Aber die Fülle habe ich als den größten Mangel empfunden. Auf dem Dorf irgendwie war alles, ja, es waren die Jahreszeiten, es waren die beiden sehr sympathischen Leute, es waren diese Spaziergänge, keine Schule, kein Zwang. Während hier in Berlin war plötzlich alles irgendwie in eine Ordnung, in eine kleine Wohnung mit 5 Leuten.
Und du hast wahrscheinlich deine Großeltern auch schlicht vermisst, oder?
Ja, nein, und die sind natürlich dann zurückgeblieben und so weiter. Das war alles eine Katastrophe. Wir sind dann von Charlottenburg, und das wurde dann schon etwas besser, nach Nikolassee gezogen. Mein Vater war bei der Post und stieg dann da auf als Jurist und war hier auch tätig mit der Wiedereinführung der Währung und so weiter. Kriegte eine Wohnung in einem Posthaus in Nikolassee, wo ich eigentlich bis zum Schulende gelebt habe. Es waren 4 Wohnungen, so einem alten Backstein-Ding. War sehr schön. Und da war wieder 5 Minuten zum Schlachtensee, 10 Minuten zum Nikolassee, der verwunschene Nikolassee. Das war die ganze merkwürdige, konnte man nicht baden. Da waren aber die seltensten Vögel und auch Pflanzen und so weiter. Da hatte ich also wieder eine Welt. Und dann der mondäne Wannsee, wo wir am Wochenende dann eben hingegangen sind, um die neueste Mode zu sehen.
Im Strandbad Wannsee, oder?
Ja. Da vor allem Mädchen angucken. Also das war sozusagen die Zeit der Erfindung des Bikinis und so weiter. Und da sind wir alle am Sonntag, kostete eine Mark oder so Eintritt. Die mussten wir uns irgendwie verdienen. Und dann sind wir mit dem Fahrrad da hochgefahren und das war die große Welt. Und wenn man ins Wasser ging, aber sah man vor Augen diese Schilder, you are leaving the American sector. Das heißt, an der Schule, bei der Lindenschule, da am Bahnhof Wannsee, das war eben alles das Geteilte.
Da waren dann die Engländer oder welche?
Amerikaner.
Ja, und wenn man den Sektor verließ, wer kam dann als Nächster?
Ja, dann kam das Russische. Direkt am Bahnhof Wannsee, am Kleistgrab, das war die Straße, die zwischen Ost und West war. Okay. Und da bin ich natürlich oft hingegangen. Und nach 1961 war es dann eben ein bisschen gefährlich schon. Und nach 1953 eigentlich schon, weil dann auch überall Fallen gebaut wurden und so weiter. Und Selbstschussanlagen. Ich habe damals einmal gesehen, nie vergessen, wie ein Hase auf sein Draht tritt, plötzlich in die Luft geschleudert wird. Also das war die Grenze. Und wir lebten da auf der Grenze. Nikolassee, Schlachtensee, das war einfach. Das war einfach diese schönen Berliner Seen. Standen zwar auch überall Schilder. In den letzten 10 Jahren sind hier 100 Menschen ertrunken und so. Aber das hat uns als Kinder natürlich nicht gestört. Und das war sehr schön, da muss ich sagen, diese eigentümliche Welt, bis auf die Tatsache, dass man eben irgendwie doch immer das Gefühl hatte, naja, du bist hier in einer Enklave. Einmal das merkte man schon. Das haben wir als Kinder natürlich auch gemerkt.
Also eingesperrt.
Eingesperrt.
Ja.
Und wenn wir raus mussten, trampen, dann sind wir da nach Dreilinden gelaufen mit dem Rucksack und haben uns da hingestellt. Und diese ganz erniedrigende Kontrollsituation, das habe ich schon alles sehr, sehr früh auch gehasst. Und das ging natürlich mein ganzes Leben weiter, weil ich dann nun einen Beruf ergriffen hatte, der mit Büchern zu tun hatte. Und wir fuhren jedes Jahr, der Verlag, nach Leipzig. Und natürlich habe ich immer gedacht, so jetzt an der Ausfahrtzeit fährst du raus und fährst mal in das Dorf und fragst, wie es geht und so weiter und bringst auch was mit. Und das habe ich einmal versucht und bin natürlich sofort erwischt worden. An dem Auto sah man es natürlich und musste eine entsetzliche Strafe bezahlen. Und seither habe ich das eben nie wieder versucht. War in Leipzig, die Verwandten, die noch da waren, entfernte Verwandte, die kamen nach Leipzig, sodass wir da zusammen essen konnten und so. Aber es war nie wieder irgendwie eine Atmosphäre, die einem gefallen hätte. Mhm. Das war vorbei.
Mhm.
Und jetzt, als alter Mann, bin ich zum ersten Mal wieder eingeladen nach Zeitz, das war die Kreisstadt. Jetzt fahre ich im September hin und werde da gucken. Zeitz ist ja so ein bisschen am Rande Aber ich glaube, das sind diese Städte, die noch entdeckt werden können. Ja, viele sind ja entdeckt, weil sie irgendwie kunsthistorisch, kulturhistorisch bedeuten, wie Quedlinburg und so weiter, Naumburg. Aber Zeitz ist noch unentdeckt. Wenn mir da etwas einfällt, und ich hoffe, es fällt mir was ein, will ich diese Verbindung, die jetzt durch Zufall wieder gekommen ist, ausnützen, um da irgendwas zu machen.
Okay, was zu machen?
Naja, das muss ich mir erstmal angucken. Ich habe Freunde, die eine alte Kirche, die entsegnet worden ist, weil auch in Zeitz gibt es nicht mehr so viele gottesgläubige Menschen. Und diese Freunde haben die gekauft, wiederhergestellt, das Dach repariert und so weiter. Also da könnte man etwas aufbauen.
Eine Veranstaltung oder?
Ja, und man könnte auch einen Kulturort machen, der, weil ich glaube, das ist ja eine interessante Gegend.
Ja.
Und
das ist ein schöner Ausflug von Berlin aus, ja, ne? Wie Kloster Lenin oder so.
Ja, klar.
Jetzt haben wir aber, oder du vielmehr, einen kleinen Sprung gemacht. Ich wollte nämlich noch wissen, du bist überhaupt nicht gerne in die Schule gegangen, hast du erzählt.
Nee.
Und hast eigentlich unter der Bank immer nur gelesen. Da ging das schon los. Nach der Schule wolltest du auf keinen Fall studieren, aus genau den Gründen, sondern wolltest was Handwerkliches machen. Du hast also eine Buchhändlerlehre gemacht und auch eine zum Drucker.
Ja.
Das heißt, du bist, als du dann später beim Hansa Verlag gelandet bist, du konntest eigentlich beides oder wusstest über beides Bescheid, über Form und über Inhalt. Ich habe mich gefragt, ist das gewissermaßen, es ist natürlich klar, dass das ein Vorteil ist und auch worin er besteht, aber ist es auch ein Nachteil, weil man dann ja auch für alles, weil man alles wissen sollte oder weil man denkt, man sollte es wissen oder für alles verantwortlich, mitverantwortlich ist?
Also das, mir hat das nur geholfen. Ich muss dazu sagen, ich habe in meinem Leben wahnsinnig viel Glück gehabt. Also ich musste mich nie bewerben wirklich, sondern ich habe diese Lehre hab ich da hingeschrieben. Der Verlag wurde von einem Mann geleitet, der vor dem Krieg Herstellungsleiter bei Rowohlt war, der also noch die ganzen Leute, Polga und so weiter, kannte. Den alten Rowohlt sowieso. Und da ich mich dafür interessierte und so, sagte der, kommen Sie, werden Sie hier Lehrling und so. Und dann sagte ich, möchte aber auch nebenbei in dieser, das Drucken lernen. Ja, das können wir machen und so weiter. Also es ging, eigentlich hatte ich nie das Gefühl, ich muss mich jetzt wahnsinnig bemühen um irgendwas. So, dann habe ich das gekriegt, habe die Lehre gemacht, bin dann nach England gegangen, in den Buchhandel. Und was auch wunderbar war, weil man damals in England eben noch diese ganze Immigration kennenlernen konnte. Das war für mich als hier in Berlin aufgewachsenen Buben, man kannte keine jüdischen Geist, das gab es gar nicht. Mein Vater war mit dem Chef hier der jüdischen Gemeinde befreundet. Der kam einmal im Jahr irgendwie zum Besuch, zum Essen. Aber das war's. Es gab in der ganzen Klasse, wahrscheinlich in der ganzen Schule, weiß ich nicht, da in Wannsee, es gab keinen Juden.
Ja, klar.
Und ich will das auch nicht übertreiben. Ich will nur sagen, plötzlich lernt man Leute kennen, die da große Verlage leiten, wie den Weidenfeld, der aber gleichzeitig wie ein Kind mich fragt, kennen Sie die Gedichte von Heinrich Heine und so weiter. Und wir dann da saßen wie die Schulbuben in der Buchhandlung und haben uns gegenseitig Heine-Gedichte aufgesagt. Und so. Und es war eben so interessant in England, dass eben diese Emigration sehr stark in den Buchhandel, in den Verlagsbuchhandel gegangen ist, weil sie akademisch nicht gefragt war. In Amerika war die akademisch gefragt. Das war der große Run auf die neuen Hochschulen, die geöffnet hatten. Neue Universitäten, neue Forschungsstränge, sodass die ganze Kunstgeschichte und die Literaturwissenschaft, die Philosophie begeistert aufgenommen wurde. Die Leute, die nach England geflohen sind, kamen in ein Land mit großer Wirtschaftskrise, wenig offenen Stellen und, ich will nicht sagen, einer feindseligen Stimmung. Aber es war doch so, dass die Leute gesagt haben, also besser wäre es, sie fahren weiter nach Amerika. Wenn man dann eben mit Leuten wie Canetti immerhin hat später den Nobelpreis gekriegt, als ich den kennenlernte da durch Jakob Lind, der hatte nicht ein einziges Buch in englischer Sprache. Das muss ich mir vorstellen. Also ein Schriftsteller, der immerhin seit Ende der 20er Jahre schrieb, hatte als erwachsener Mann nicht ein einziges Buch vorzuweisen. Und andere, wie die jetzt wieder hier, Gott sei Dank, zu Recht bekannt gewordene Gabriele Terget, die eine berühmte Gerichtsreporterin war, aber eben auch Romane geschrieben hat, die große Erfolge waren, Käsebier erobert den Kurfürsten Damm und so weiter. Die saß da und hatte nichts, hatte kein Buch, eine Schriftstellerin ohne Buch. Von anderen, die ich nicht kennengelernt habe, aber von denen ich eben weiß, Ehrenstein und Kramer und bei Dichtern ganz besonders, die hatten gar nichts. Oder hier um die Ecke auf dem Kurfürstendamm lebte in den 20er Jahren der Max Hermann Neisse, der einer der zartesten Dichter deutscher Sprache, ein Krüppel, der wohnte in Helmstedt und er hat natürlich nicht ein einziges Gedicht seiner Produktion, die hier alle doch bekannt waren. Nichts wurde übersetzt natürlich. Und viele von denen sind dann, weil sie akademisch nicht reüssieren konnten, in den Verlagsbuchhandel gegangen.
Okay.
Und das war so interessant für mich, weil ich dadurch habe ich die natürlich alle kennengelernt, weil die alle in die Buchhandlung kamen, weil ich mich für deutsche Literatur eingesetzt habe. Und dann war eben hier Marion Boyers aus Berlin und die hatte den Verlag Calder & Boyers. Calder war die andere Seite, die englische Seite. Das war der Verleger von Beckett. Also war man in einer Welt sofort, die hier in Berlin nicht existierte.
Ja.
Du musst immer bedenken, in Berlin damals gab es außer dem Springer Verlag und meinem Lehrverlag Herbig im Hohenzollerndamm, es gab keine Verlage.
Ja.
Die waren ja alle weg. Fischer, Surkamp, Rowold, was du willst. Alle waren irgendwo an der Peripherie, Kiepenheuer. Der berühmte Potsdamer Kiepenheuer war in Köln gelandet und so weiter. Es gab keine Verlage. Und plötzlich in London lerne ich eine Verlagswelt kennen und die mich so herzlich empfängt. Und zu meiner großen Verwunderung, alle sprechen das beste Deutsch und alle wollen mit mir Goethe-Gedichte, Heine-Gedichte und ich weiß nicht was lesen. Das war eine der schönsten Erfahrungen, muss ich sagen.
Und hat dir wahrscheinlich später ganz viele Kanäle.
Ja, natürlich. Man hat da sehr viele. Es war sehr interessant. Einfach die berühmteste Galerie damals in London, Marlborough, wurde geleitet von einem Herrn Fischer aus Wien. Der wohnte auch in Helmstedt und besuchte ich manchmal den Sohn, Wolfgang Fischer. Und da hingen an den Wänden die ganzen Schieles und so weiter und Klimts und ich weiß nicht was. Also für die war das ganz natürlich. Und beim Abendessen saß dann Herr Kokoschka. Also das war, und ich habe mich ja nicht drum bemüht. Also das war das Schöne.
Ja.
Ich musste mich nicht sozusagen auch verkrümmen oder buckeln oder irgendwie, nein, die waren da.
Das ist alles so passiert, ja.
Ja. Und das fand ich, Köstler, ich habe noch den alten Köstler kennengelernt, ja, wo mich viele Leute beneiden, weil ja mittlerweile gibt es nicht mehr so viele, die dem die Hand gegeben haben. Aber der lebte dann in England, schrieb ja dann Englisch. Und das war war auch wieder so ein Glück, dass ich zur rechten Zeit am rechten Ort war und etwas kennengelernt habe, was natürlich in meinem ganzen Verhältnis zu den jüdischen Schriftstellern und zur Immigration und zu Deutschland und so weiter natürlich dann doch stark beeinflusst hat.
Klar.
Das ist ja klar, man war 21 oder 20 und lernte eine Welt kennen, die eigentlich in meiner Jugend hätte stattfinden sollen.
Ja.
Denn wenn ich bei meiner Mutter geblieben wäre, wäre ich in Berlin aufgewachsen und hätte das viel ganz selbstverständlich. Aber es gab eben dummerweise den Faschismus und so, dass man das nur mit Glück alles erfahren konnte.
Der Verleger, der du dann später warst, den du verkörpert hast, ist sowohl an Literatur als auch an, wie man sie herstellt, also ganz praktisch, als auch am Ökonomischen interessiert und engagiert gewesen. Also lass uns doch vielleicht mal über ein paar Zahlen sprechen. Kann man ja auch nicht mit jedem, der in der Literatur...
Das war mir natürlich bei dem kleinen Herbig Verlag, wo ich gelernt habe, nach 3 Wochen klar, dass ein Verlag nur überleben kann, wenn er seine Bücher auch verkauft. Das ist nicht so einfach für einen Autor zum Beispiel zu begreifen.
Mhm. Weil er ja macht, was er macht, weil er muss.
Na klar, das ist seine Sache und er möchte natürlich und denkt und muss denken, dass das eigentlich der Inhalt der Arbeit des Verlages ist, genau dieses Buch. Ich habe, als ich da gewählt wurde zum Verleger, weiß ich noch, einen Abend verbracht mit Enzensberger und habe gesagt, sag mal, glaubst du denn, dass ich das mit meinen etwas kümmerlichen, ökonomischen Kenntnissen und so Interessen, dass ich das kann, so, dieser typischen Hans Magnus, ja, das ist gar nicht schwer, du musst einfach jeden Morgen 10 Minuten dort die Zahlen gucken, ob was fehlt.
Beim Frühstück so ein bisschen.
Und hat er so dargestellt, als sei das, ja, das kann man schön. Der Magnus hatte nun eine Fähigkeit, eben alles wie aus der Luft zu greifen und dann zu können. Aber er hat mir mit dieser komischen Unterhaltung, werde ich nie vergessen, dann doch jede Angst genommen. Er hat gesagt, weißt du, das ist, keiner von denen ist irgendwie ein großer Verleger geworden, es war vorher ein großer Kaufmann. Kein Rowohlt und kein Kasparowitsch und kein Unselt und so weiter. Die waren alle wie du Lehrlinge. Manche haben studiert, aber nicht Ökonomie und Betriebswirtschaft, sondern was anderes. Das hast du auch nicht. Also du hast eigentlich die besten Chancen. Und das stimmte natürlich auch, dass mal jenseits der sozusagen der einfachen Überlegungen, dass ein Buch kostet Geld und danach bemisst sich dann irgendwie ein Ladenpreis und so weiter. Aber es akkumuliert sich natürlich ein Wissen, das man anwenden muss. Da wir hier in der Fasanenstraße sitzen, fällt mir ein Abend ein im Literaturhaus aus den 80er Jahren. Damals kam mit einem gewissen Recht, aber auch mit falschen Vorstellungen verbunden, die Frage auf, ob nicht die Verlage geführt werden sollen von den Autoren. Das war so eine 68er Idee. Bei Unselt wurde es ja dann diese berühmte Revolte, dass die Lektoren weggegangen sind, weil er sich nicht gebeugt hat. Aber das kam überall. Überall kam das auf. Grass zum Beispiel suchte damals einen neuen Verlag und machte zur Bedingung, dass es einen Autorenrat gibt, der sozusagen mit Einfluss hat auf die Verlagspolitik. Und dann hatten wir hier im Literaturhaus war gerade eröffnet worden, ganz neu alles, eine Diskussion. Und da war der Klaus Wagenbach, Gras, ich und noch irgendjemand. Und das ist mir dann so auf den Senkel gegangen, dass ich gesagt habe, weißt du eigentlich, weil immer ein Autor möchte immer, dass Anzeigen geschaltet werden. Das ist das Wichtigste. Anzeigen in der Zeit. Dann habe ich gesagt, weißt du eigentlich, was das kostet? Nein. Weißt du, was eine Tonne Papier kostet? Nein. Weißt du, was ein Setzer in der Stunde verdient? Nein. Weißt du, was ein Buch kostet? Nein. Ja, wie willst du dann Verleger werden? Also du kannst, und dann willst du aber bestimmen, welche Bücher verlegt werden. Das ist hart zu begreifen. Also ich glaube, dass das ein Beruf ist, den man nicht an der Uni lernen kann und nicht, auch nicht im BWL-Studium oder so, sondern in der Praxis. Das ist so. Und Klaus Wagenbach, der immer da seinen kleinen Taschenrechner hat und gerechnet hat und so, sind Bilder, die wird man nicht vergessen. Und die, aber so ein Verlag mit so und so vielen Leuten und einer Infrastruktur und ich weiß nicht was. Und was kostet ein Verlagsfest? Das war damals auch eine berühmte Frage. Ja? Was kostet eigentlich ein Verlagsfest? Damals trank man noch, heute trinken die Leute ja Wasser, aber damals tranken die Leute.
Gerade in der Branche.
Schwere Wasser. Und ich habe das eben auch sehr ernst genommen, ohne je diesen Abend mit Magnus zu vergessen, dass es natürlich für die Mikroökonomie einen Ökonomen gibt in jedem Verlag, der das genau anguckt.
Ja.
Aber man darf sich nicht davor drücken, eben das auch zur Kenntnis zu nehmen. Ja, das habe ich dann gelernt, jeden Tag. Die haben schon immer gelacht, wenn ich in den Verlag kam. Morgens bin ich unten im ersten Stock der Vertrieb. Und da habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, so, ich möchte jetzt die Zahlen sehen. Was ist verkauft worden gestern? Warum ist dieses Buch in Norddeutschland so verbreitet und kein Mensch in Süddeutschland kauft es und so weiter und so fort? Und dann war ein wunderbarer Vertriebsmensch da, der sich schon immer freut, auf meine Fragen die richtigen Antworten zu finden. Und das war diese halbe Stunde, aber die war notwendig, um mir die Sicherheit zu geben, zu wissen, was da eigentlich los ist in dem Verlag.
Klar. Auch wieder ein Zitat aus einem deiner Interviews. 800 Millionen Romane gibt es auf der Welt. Etliche davon sind Liebesromane, 10 davon sind hervorragend und die werden im Grunde immer nur variiert. Gibt es tatsächlich, so grob gesagt, nur 10 Plots, die man mehr oder weniger anders erzählt?
Naja, vielleicht
gibt es eine Zahl. Also,
natürlich keine Zahl, aber wir wissen, dass der Mensch als Einzellebewesen, was Geschichten erfinden kann, dass das natürlich immer auf eine bestimmte Konstanz in der Substanz zurückgeht. Das ist ja in der Malerei nicht anders. Und das Porträt gibt es seit, ich weiß nicht wann, ja, von der Plastik über die Malerei bis heute, bis Fotografie und so fort, hat sich immer verändert. Aber es ist die Substanz war doch, dass man das Gesicht zeigt, aus welchen Gründen auch immer. Und selbstverständlich ist kann man sozusagen diese Pattern mal zusammentun und übereinander legen und dann wird man sehen, was ganz rausfällt oder nicht. Es gibt gab einen berühmten russischen Märchenforscher, Wladimir Prop, der ein sehr wichtiges Buch damals geschrieben hat, in den 70er Jahren, 60er Jahren, über eine vergleichende Märchenforschung. Und er hat festgestellt, dass Märchen von Südafrika, Amerika, indianische, europäische, alle übereinander gelegt, Es gibt, ich habe jetzt die Zahl vergessen, aber es gibt sozusagen 15 Typen von Erzählung.
Interessant.
Und das ist eben immer, also der Mann hat drei Söhne und der eine Sohn übernimmt den Hof oder das Geschäft. Der zweite geht in die Welt, kommt zurück, ist entweder reich geworden, tritt's den anderen oder arm und will seinen Anteil haben. Und der dritte, aus dem ist dann nichts geworden. Das ist ein Muster, das sich durch alle Zeiten hindurchzieht. Und so gibt es eben eine Grundsubstanz, die uns eben ausmacht. Und trotz aller Wissenschaften, trotz aller Möglichkeiten, die wir haben, immer tiefer in die Seele, in die Gene, in die Abläufe der Existenz einzugreifen oder sie überhaupt zu erkennen, kommt man am Schluss dann eben doch immer wieder zurück und sagt, aufwachsen, begehren, erziehen und sterben am Schluss. Das sind dann diese 15 Punkte, die sich in jedem Leben wiederholen und die natürlich Gegenstand sind der Erzählung. Nun könnte man auf die falsche Idee kommen und sagen, weil dem so ist, müssten wir doch eigentlich immer nur die alten Bücher lesen und nicht immer wieder neue machen, ob da nun irgendwas noch dazugekommen ist oder nicht oder was. Das ist eine verführerische Idee, die aber natürlich nur von Leuten kommt, die eigentlich den Menschen beschränken wollen. Denn die, vielleicht kann man es Hybris nennen, aber die Idee ist ja, dass bei aller Zugehörigkeit dann doch jeder Einzelne, so wie mit dem Fingerabdruck, ein individuelles hat. Und so wie der Fingerabdruck nicht, er kann nicht kopiert werden. Den gibt es nur einmal, in meiner. Und so denkt natürlich jeder, der noch ein Liebesgedicht schreiben will, dass er dieser unendlichen Latte von Liebesgedichten, ja, und das fing hier in unserer alten Welt natürlich mit den Psalmen an, und dass das bis heute immer wieder gibt es eine Generation, die sagt, nein, wissen wir alles, und trotzdem drängt es uns aus irgendwelchen Gründen, dem ein weiteres hinzuzufügen. Und das hat natürlich, ja, darüber muss man natürlich nachdenken, auch in allen Künsten. Ist das also eine Frage von Kreativität, die man nicht beschränken soll? Könnte man diese Aktivität auch auf andere Gebiete ablenken? Wäre das vielleicht sinnvoller heutzutage? Denn komischerweise hat sich das Leid in der Welt ja auch nicht verringert. Die Kunst hat sich immer mehr vermehrt. Das Leid ist leider Gottes auch nicht kleiner geworden, sondern geblieben oder sogar noch vergrößert.
Ja.
Und also insofern lohnt es sich, darüber nachzudenken. Denn gerade heute, wo eben darüber nachgedacht wird, ob man all diese Kreativität weiter fördern soll und in welchem Umfang und so weiter. Und viele Leute fragen, ist das überhaupt notwendig? In dem Moment, wo ich das aber frage, bin ich eigentlich schon in diese Falle gelaufen. Denn für den, der es schreibt, ist es absolut notwendig.
Ja. Hast du mal überschlagen, geht das überhaupt in deinem Leben, in deiner Funktion? Hast du mal überschlagen, wie viele Romane du wohl gelesen hast bis hierher?
Nein. Offen gesagt, ich habe mal, sozusagen überschlagen und war dann der Meinung, dass es gar nicht so viel sind. Denn was du nicht brauchst in deiner Argumentation, der täglichen oder in der gedanklichen oder an was du arbeitest, das vergisst du ja in einem Nu. Und früher habe ich am Wochenende 5, 6 Romane lesen müssen, um zu entscheiden, ob wir sie machen.
Ja, klar.
Und
ich habe gelesen, 500 Seiten schaffst du, wenn du spät in die Nacht liest, an einem Tag.
Mindestens 500.
Also ich habe manche. Ein richtig, richtig dickes Buch.
Richtig dicke Bücher, Und dann waren es zwei oder drei und noch Deutsche dazu. Und ich hatte ja immer noch meine Zeitschrift, ich habe die kleine Zeitschrift Akzente 30 Jahre lang auch immer am Wochenende gemacht. Also ich habe wirklich viel gelesen, aber manchmal sehe ich jetzt Namen, die damals von ganz jungen Leuten, die man dann wieder verloren hat,
ja.
Und plötzlich tauchen die auf und man denkt, mein Gott, ja, gerade habe ich gelesen, die Erzählungen von der Frau Taubes. Das war die Frau des Philosophen Jakob Taubes, die sich dann umgebracht hat in Amerika, von der damals schon hier in Berlin, Jakob war hier Professor, viel die Rede war. Und ich habe auch mal irgendwann ein Band gelesen. Aber jetzt lese ich die und sage mir, warum hast du die nicht verlegt?
Ja, ja.
Große Autoren.
Ja.
Aber so geht es natürlich auch vielen und auch vielen Schriftstellern, auch Malern, die dann, manche sind ja, Raphael war 100 Jahre praktisch verschwunden. Und dann wurde erst wieder entdeckt und so weiter.
Wie häufig hattest du diesen Moment, jetzt auch gerade, wo wir über die Strukturen gesprochen haben, die natürlich sich wiederholen und es auch müssen, wie häufig hattest du trotzdem diesen Moment, dass du dachtest, das, was ich jetzt hier gerade gelesen habe, ist was komplett Neues? Oder ist es so gar nicht?
Ja, nein, das ist eine sehr gute Frage, denn das ist natürlich die spannendste Erfahrung, die man mit Literatur machen kann. Hier vor mir liegt gerade ein Band Robert Walser. Ich weiß noch genau, als ich den zum ersten Mal entdeckt habe, da las den kein Mensch. Kein Mensch kannte Robert Walser, obwohl der von Kafka und hier von Robert Musil und so weiter geschätzt wurde. In meiner Jugend existierte Robert Walser nicht. Und als ich ihn zum ersten Mal las, in einem kleinen Buch, das ich mir gekauft habe, irgendwo, wahrscheinlich verwechselt mit Martin, und war so bezaubert und so tief ergriffen, dass ich dann angefangen habe und wollte sogar eine große Ausgabe machen. Dann kam mir aber der Unser zuvor, der in der Schweiz einen Verlag gegründet hat, eigentlich nur, um den Walser dort machen zu können. Weil die Stiftung gesagt hat, der muss in der Schweiz bleiben. Es ist mir oft passiert, wenn ich Sachen gelesen habe aus Ländern, die mir ganz unbekannt waren. Also zum Beispiel, als ich das erste Buch von Orhan Pamuk gelesen habe, da dachte ich, du Navetta, der erzählt mir etwas, was ich gar nicht kenne. Die Struktur, die Liebesgeschichte und so, das kennt man. Aber das Ganze drumherum, die Bedingungen, die zu dieser Liebesgeschichte führen, das ist mir vollkommen unbekannt.
Ja.
Und da gibt es viele. Es gab diesen Moment, wo ich auch gedacht habe, das ist ein vollkommen neuer Ton, eine andere Sprache, eine andere Vorstellungswelt. Als ich die ersten Texte Theorie der Drohung von Boto Strauß gelesen habe. Da wusste ich auch sofort, das ist etwas ganz Ungewöhnliches, gab es nicht. Oder als ich die ersten Sachen von Max Sebald gelesen habe, das war auch so. Das heißt, es gab immer Dinge, wo ich mich natürlich auch nie dann tief gefragt habe, warum liebst du das so? Sondern wie man immer, wenn man jemand liebt oder eine Sache liebt, man fragt ja nicht, warum ist stimmt, dein Auge ja. Nun gerade auf dieses ja. Buch, diese Frau, das Bild und so weiter gefallen, sondern man tut es halt, es ist eben da. Und so habe ich auch in meinem Leben die Bilder in meinem Kopf, die in den verschiedenen Museen der Welt hängen. Mit den Jahren kommt dann eben so ein eigener Bildersaal zusammen, den man dann auch für sich begründen kann. Und mit den Jahren kommt natürlich auch die Musik zusammen, die man, auf die man nicht verzichten kann. Und dann kommt eine Sache, die für mich wichtig war. Als ich kürzlich, vor ein paar Jahren, eine schlimme Krankheit hatte und man nicht wusste, wie das ausgeht, da habe ich angefangen, ganz in deinem Sinne, mich zu fragen, was sind eigentlich die Bücher, die Musiken, die Bilder, diese ganze, du arbeitest und lebst in der Kultur, du hast dieses unendliche Privileg, da teilnehmen zu dürfen und das sogar zum Teil gestalten zu dürfen. Was sind die Sachen, die dich wirklich im tiefsten affiziert haben? Was ist das? Und da kommst du natürlich schwer ins Schwitzen. Erstens, du darfst sowas nie zu Lebzeiten veröffentlichen, wenn ein Teil der Leute noch lebt.
Stimmt, ja.
Wenn du sagst, ich liebe der Goethes Faust, wie unsere Großeltern.
Das ist ungefährlich, ja.
Leicht. Es fängt da schon an. Wenn man sagt, einer meiner Lieblingsromane des 19. Jahrhunderts ist der Maler Nolten von Mörike, sagt die eine Hälfte, nee, der will angeben, weil keiner gelesen hat. Die andere Hälfte sagt, ja, ein klassischer Roman muss ja auch. Keiner sagt, warum denn? Warum denn ausgerechnet dieser wahnsinnig interessante, aber eben auch labyrinthische Roman, warum denn der? Was in dir hat denn da so stark geantwortet? Das hat mich Gott sei Dank keiner gefragt.
Dann mache ich es jetzt auch nicht.
Aber ich meine nur, das ist natürlich, und wenn man dann sich fragt, wie viel darf man denn mitnehmen, wenn man stirbt? Wenn du da sagst, ich muss 5 Tizians dabei haben, dann kommst du bei Petrus nicht durch. Wenn da jeder ankommt und solche riesen Lappen dabei hat.
Meinst du innerlich dabei haben oder faktisch?
Fakt, also. Wenn,
mit dem Bild unterm Arm.
Wie? Mit Rahmen. Ja, ich weiß nicht, wie man dann direkt so in den Himmel kommt, ja. aber man stellt sich die Pforte. Das heißt ja nicht umsonst, die Pforte ist ja nicht das Tor, riesiges Tor, es ist eine Pforte. Und da sitzt der Petrus und guckt dich an und sagt so: Was hast du wirklich geliebt an Kunst? Dein ganzes Leben hast du dich verschwendet an die Bücher und die Bilder und die Musik. Was bleibt davon, dass du hier oben im Himmel verteidigen kannst? Und wenn er sagt, aus jeder Sparte darfst du 10 Sachen mitnehmen.
Oh, das ist viel, ja. Das wäre nett von ihm.
Das ist, aber da musst du schon lange überlegen, denn in meinem Leben habe ich so irgendwie, das habe ich mal überschlagen, also richtig angeguckt, etwa 5000 Bilder.
Oha. Ich frage dich diese Frage, ich bin ein bisschen strenger als dein Petrus. Ich stelle dir ganz am Schluss diese Frage nochmal, weil die stellen wir jedem Gast. Lass uns kurz drüber hinweggehen, weil die kommt gleich nochmal.
Gut.
Du hattest logischerweise in den fast 30 Jahren als Verlagsleiter andere Angebote. Einmal solltest du wieder in London, Direktor werden bei Faber & Faber. Ich habe gelesen, du hattest schon die Verträge vorliegen, du hattest sie sogar schon ausgefüllt, aber dann nicht abgeschickt. Wie hast du solchen Verlockungen denn widerstanden oder waren das eher Bedrohungen dann in dem Augenblick?
Ja, das ist eine gute Frage, dass ich da jetzt nochmal drüber nachdenken muss. Denn bei dem vielen Nachdenken, was ich jetzt in den letzten Jahren so über Freunde und Einflüsse und so gehabt hatte, kam mir das nicht vor. Faber & Faber ist ein berühmter Verlag, berühmt deshalb, weil der Verleger oder der Präsident eben auch ein Dichter war, T.S. Eliot. Und den ich sehr verehre, vor allem die 4 Quartette, sehr verehrt habe und weil der Beginn seines berühmten Gedichts The Wasteland genau dort angesiedelt ist, wo ich seit 20 Jahren wohne, am Starnberger See. Und als die mich fragten, der Mann ist nicht mehr da, er lebt noch, aber ist dann ausgeschieden und war dann im Oberhaus, wurde Lord und so weiter. Also war ein ganz berühmter Verlag. Und er war in meinem Herzen so nahe, weil eben nicht nur Eliot, sondern sehr viele Dichter verlegt wurden. Also es war wirklich mein Gebiet. Ein Grund, den sage ich gar nicht gerne. Ich habe sehr wenig wirklich studiert in einem akademischen Sinne. Also sowieso nicht an der Uni, aber auch sonst. Ich habe alles mir sozusagen angelesen, was ich sehr, sehr vernachlässigt habe in meinem ganzen Leben, sind die Sprachen.
Ah ja.
Ich kann mich zwar unterhalten in verschiedenen Sprachen, aber um sozusagen von heute auf morgen über Nacht ein Manuskript zu erhalten und zu sagen, das wird gemacht, ob das aus dem Französischen, Italienischen, Spanischen, war ein internationaler Verlag. Das habe ich mir nicht zugetraut.
Das verstehe ich.
Ich merkte, wie da bei mir ein Soupçon entstand. Und die haben dann gesagt, das macht nichts, das kommt alles. Du musst, wenn du dich da eingeführt hast, dann geht das von ganz alleine. Aber irgendwie dann dachte ich, meine Hochachtung vor Literatur ist dann doch so groß. Und ich wäre da dann eigentlich dann nur so ein Manager.
Ja.
Und genau das Gegenteil war ja meine Intention.
Ja.
Ich wollte, Manager war mir vollkommen unwichtig. Ich habe das auch gut machen wollen, aber das war mir immer das Unwichtigste im Leben. Das Wichtigste waren mir die Bücher selber. Das war der eine Grund. Der zweite Grund war, dass ich in den wenigen Jahren, die ich da gearbeitet habe, das waren 2 Jahre im Buchhandel, gemerkt habe, dass die englische Literatur keine Moderne hatte, wie wir sie hatten. Also diese ganzen Bewegungen, die die Literatur auch in Frage gestellt haben, vom Surrealismus, Dadaismus, alle diese Verrücktheiten, die wir heute im Detail gar nicht mehr kennen, die aber wichtig waren, um überhaupt die Bedeutung von Literatur nochmal herauszustellen, das hatten die nicht. Es gab so eine ganz interessante linke Literatur, weil es eben eine starke Arbeiterklasse gab, die auch als solche dargestellt wurde. Also damals die Theaterstücke von Pinter, dem jungen Pinter, dem jungen Wesker und so weiter. Das waren sehr interessante Sachen, auch in der Prosa. Alan Sillitoe und so weiter, die ich alle da noch erlebt habe und zum Teil auch gekannt habe. Das war alles interessant, aber es stand sozusagen, das waren klassenspezifische Dinge. Während bei uns war es die ästhetische Debatte, die interessant war. Was soll das eigentlich alles? Und brauchen wir das? Und sagte, hier, in diesem Viertel, in dem wir sitzen, die Aktion und die verschiedenen Zeitschriften. Und da merkte ich, also England war damals in den 60er Jahren noch sehr, sehr, sehr englisch. Wenn ich mir dann damals, weiß nicht mehr genau wann das war, überlegt habe, naja, also wie ich damals da vollkommen mit diesen Immigranten, Jakob Lind und so, Jakob Lind, der dann Englisch geschrieben hat, weil er als Deutschschreibender hätte er überhaupt keinen Fuß auf der Erde gekriegt.
Ja.
Und es waren sehr, sehr wenig deutsche Literatur. Es waren in den von Immigranten geleiteten Verlagen, es waren kleine Verlage. Es gab so Leute wie Michael Hamburger, der als 1924 als Kind von jüdischen Eltern, der Vater war hier an der Charité, nach England gekommen ist. Der wurde ein englischer Schriftsteller, hat da studiert und so weiter, und Militärdienst, wurde ein englischer Schriftsteller, aber eben auch ein guter Übersetzer. Und er hat dann Hölderlin übersetzt und Günter Eich und Bobrowski und so weiter. Aber selber war er ein englischer Schriftsteller. Aber das waren Leute, die ganz kleine Kreise bedienen. Ja. Während Faber war dann doch in der Substanz ein großer Verlag. Also da hätte man nicht nur seine Gedichte-Sachen machen können, ja, sondern da waren knallharte Jungs, die das Sagen hatten.
Ja.
Und das war das Zweite, dass ich dachte, ich habe hier in Berlin dieses unglaubliche Glück gehabt, diesen Kreis um den Walter Höllerer kennenzulernen, das Kolloquium und so weiter. Das waren die ich schon in der Schule kennengelernt hatte und die mich dann auch sehr unterstützt haben. Und mit dem Höllerer, der machte bei Hansa die Reihe Literatur als Kunst. Das war für mich so eine der Universitätsersatzreihen, wo viele Schriftsteller ihre Doktorarbeiten gemacht haben. Delius und so, der Held und das Wetter über die Meteorologie und die Literatur und so weiter. All das wusste ich, das kann ich in England bei Faber und Faber nicht mehr machen.
Ja, ja.
Da war auch die Trennung zwischen Fiction und Non-Fiction so strikte damals, ja, dass die großen Literaturverlage, das war Literatur. Schon Sachbuch war schon sehr prekär.
Okay.
Aber ein Verlag wie Suhrkamp, er hat es damals in England nicht gegeben. Ja. Weil der wissenschaftliche Suhrkamp, das war Oxford University Press oder Polity Press oder so. Aber das war nicht Chatham & Windus, Faber oder wie die alle hießen.
Ich habe mich gefragt, Michael, was liest du heute und was schreibst du heute?
Ja, also im Moment bin ich dabei oder habe es gerade abgegeben, noch so ein Band mit Porträts und ich habe einen gemacht, Begegnungen vor 2 Jahren und ich bin ein Spezialist für Nachrufe geworden, weil ich schon so alt bin, muss man ja dauernd Nachrufe schreiben und so ist da eben sehr viel Material zusammengekommen. Da habe ich diesen Band gemacht und dann hat man mich gefragt, ob ich noch einen zweiten mache. Ja, und das mache ich auch gerne.
Und hast du schon abgegeben?
Habe ich gerade abgegeben, weil das doch eine Menge an Zeug ist und mit dem man sonst nichts anfangen kann.
Ja.
Also, und natürlich ist da ein gewisser Grad von Eitelkeit mit dabei. Das will ich gar nicht abstreiten. Allerdings bei dem Band jetzt sind auch viele Autoren dabei, die wirklich keiner kennt. Also hält sich auch die Eitelkeit in Grenzen. Wo ich einfach nur zeigen wollte, dass wer sich damit beschäftigt, eben ganz im Sinne von dem, was du am Anfang gefragt hast, herauszufinden, wann einer, den wir kennen oder kennenlernen und der etwas gemacht hat, was uns gefällt, ob der nach 10 Jahren immer noch dabei ist, ist ja die Frage. Das weiß keiner.
Ja.
Ich gehe hier immer abends durch Charlottenburg spazieren und gucke mir die Galerien an. Allein hier in der Straße sind 15 Galerien.
Ja. Hier ist sehr dicht.
Und manchmal stehe ich dann vor den Bildern und denke, ja, um Himmels Willen, wer hängt sich das jetzt übers Kanapee? Wer schenkt das seiner Freundin irgendein Akt zum Geburtstag? Also es ist mir vollkommen rätselhaft. Bei der Literatur ist es noch schlimmer. Die Literatur hat einen solchen Bedeutungsverfall im Moment, dass man also wirklich manchmal es mit der Angst kriegt. Aber man ist für sich selber sicher. Und das ist das Gute auch bei Kunstliebhabern.
Ja.
Die nicht, weil gerade der Wert in irgendeinem Ranking mal runtergefallen ist, sagen, der taugt nichts.
Ja.
Das Gegenteil. Dann sagen, doch gut, es wird dann ein bisschen billiger. Also die wirklichen Kenner lassen sich durch sowas nicht irritieren, aber Ich sitze ja hier dann eben auch bei, kenne einige von den Leuten und mich dann frage, wie geht's denn so mit den Geschäften und so, wenn ich die auf der Straße treffe. Und der eine sagte vorgestern, die wollen alle nur Gerhard Richter oder Andy Warhol haben.
Also Investitionen eigentlich.
Ja, also sage ich, naja, war doch immer so. Das ist, wir haben nicht mehr den intelligenten Cosimo Medici, der genau wusste, ich lasse mir von dem meine Kapelle ausmalen und von keinem anderen. Das gibt's nicht mehr. Das ist heute alles in Gremien verwaltet und so weiter. Und der Einzelne, der wirklich sagt, ich möchte jetzt mit 10 Bildern an meinen Wänden 10 Jahre leben, danach kommt vielleicht andere, tue ich die weg. Das ist offensichtlich weniger geworden. Mhm. Und ja, so ändert sich das. Aber bei der Literatur hat sich noch rapider und deutlicher verändert. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass zum Beispiel der Platz für Rezensionen und so weiter ändert sich. Der Schriftsteller hatte noch in meiner Jugend, lebte vom Einkommen her zu 2/3 vom Rundfunk. Also rein soziologisch.
Ja.
Der Schriftsteller war Rundfunkautor. Das Kalenderblatt oder das Feature oder das Hörspiel, was du willst. Ich habe auch viel damals im Rundfunk geschrieben, weil das die einzige Möglichkeit war, dass man irgendwie Geld verdient.
Ja.
Und das ist ja alles, fällt alles weg.
Total.
Der Rundfunk hat seinen sogenannten Kulturauftrag vollkommen geändert. Der interessiert sich nicht für Schriftsteller. Ich lese immer in der FAZ den Teil Rundfunkprogramm. Mhm. Und da ist immer Hörspiel und Lesungen, sind 2 Kategorien. Heute, gestern, vorgestern, Lesungen, E.T.H. Hoffmann, Goethe, noch 2 Märchen, Grimms Märchen und noch was. Das heißt, da kommt ein Gegenwartsautor gar nicht mehr vor.
Ja. Wie ist mit dir? Welche Gegenwartsautoren liest du gerade?
Welche ich heute gerade lese? Ich habe gerade eben das Buch zu Ende gelesen von Anja Kampmann, einer Dichterin, die ich mal den ersten Band gemacht habe. Die hat dann einen interessanten Roman geschrieben und jetzt gerade einen umfangreichen Roman über eine Tänzerin hier in Hamburg auf der Reeperbahn in den 30er Jahren. Besteht aus 100.000 kleinen Splittern, ist also kein durcherzählter. Also interessant, aber bin ich gerade dabei. Und dann habe ich eben die Frau Taubes jetzt entdeckt, aufgrund einer Rezension in der FAZ von der Rosemarie Gropp. Die hat das am Wochenende ganz toll beschrieben, sofort zu meinem Buchhändler gelaufen. Die gibt es ja immer noch, diese kleinen Buchhändler, die irgendwie eine große Nase haben und tatsächlich in den Winzchenladen hebt der 10 Bücher hoch und das 11. war's.
Jetzt, Michael, jetzt kommen wir zu den beiden Fragen, die jeder Gast gestellt kriegt, auch du. Die erste lautet, was ist dein Lieblingsmuseum auf dieser Welt?
Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage, weil die ich oft gestellt habe. Eines meiner wirklich Lieblingsmuseen ist die Glyptothek in München. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie die Köpfe, ganzen römischen Köpfe auf Augenhöhe gestellt haben. Das heißt, ich gehe herum wie auf dem Marktplatz und spreche mit einem Senator, mit einem Philosophen, mit einem Ökonomen über die Weltlage. Und man kann da spazieren gehen, man kann sich angeschaut fühlen und also das ist schon eines meiner Lieblingsmuseen. Dann gibt es dort ein wunderbares Café, was ich nie unterschätzen darf, dass das für mich eben doch auch was Schönes ist, da was zu kaufen, Kataloge, Bücher, was auch immer, und dann in das Museum dort gehen und zu gucken, was die anderen machen. Lesen die etwas nach oder treffen die sich nur, um irgendwie zu plaudern, oder sind die tief beeindruckt und schweigen? Also das ist für mich ein großes Feld der Beobachtung, wie man auf Bilder reagiert. Denn du weißt ja, diese Forschungen ergeben, dass von 100 Besuchern in einem Museum 3 danach sagen können, was sie gesehen haben. Ja. Die meisten gehen durch, das kennt man ja, so schlendern so durch, wie man selber ja auch. Und irgendwann verhält der Schritt, das ist dann schon das gute Zeichen.
Ja.
Da gibt es irgendeinen Widerhaken in dem Bild, eine Odaliske oder eine historische Situation oder eine farbliche Sache, wo man, das kenne ich nicht, oder aus irgendeinem Grund fällt das auf, dann bleibt man stehen. Aber das sind die wenigsten, die aus dem Museum rauskommen und sagen, ich habe jetzt 8 große Bilder aus Venedig gesehen, ja, die mich, was Schöneres kann ich mir gar nicht vorstellen. Gut, das ist die. Also die Glyptothek als Marktplatz der Demokratie.
Sehr schön.
Das ist schon eine. Das zweite war immer, was die Malerei betrifft, natürlich, und das ist geradezu spießig, wenn ich das sage, war immer die Frick Collection. Die ist ja nun gerade nach 10 Jahren wieder eröffnet worden, und ich bin im Moment unsicher, ob ich noch mal nach Amerika fahre,
ja,
weil ich diese Form der Einschüchterung in demokratischen Gesellschaften nicht mag und eigentlich wirklich verabscheuenswert finde.
Ja.
Und naja, also deshalb weiß ich nicht, ob ich das noch mal sehe.
Ja.
Ich kann nur hoffen, dass der schneller altert als ich.
Der Trump.
Und die ganze Sache zurückgenommen wird. Aber es ist schwer vorstellbar, dass ich da hinfahre, um diese neue Gestaltung mir anzugucken.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich bin sehr verwöhnt in München durch Lehnbachhaus, die Pinakothek, die alte, auch Brandhorst mit Vorbehalten. Und der Glyptothek. Das sind schon mal 4, 5 große Sachen. Und das Schöne ist, München ist eine Residenzstadt. Man kann am Sonntag früh mit dem Fahrrad innerhalb von 10 Minuten jedes dieser Dinge erreichen. Ja. Und es gibt haufenweise gute Cafés drumherum. Man kann also die neuesten Ausstellungen angucken. Man kann Freunde besuchen, die man hat. Und in der alten Pinakothek habe ich so 20, 30 Bilder. Die muss ich einfach alle paar Jahre besuchen.
Das sind deine Freunde.
Ja, das sind meine wirklichen Freunde. Und die bleiben eben auch Freunde.
Ja.
Oft ist dann eine Mode. Und dann denke ich mir, naja, gut, also wenn der sich nicht mehr meldet, macht nichts. Aber es gibt Bilder. Ja. Und ich bin jetzt eben oft in Berlin und muss mir das noch erlaufen.
Mhm. Ja.
Früher war also mein Bildgedächtnis und meine Liebe zu Bildern habe ich hier in Dahlem. Damals war das große Museum noch in Dahlem. Das war ja das, was jetzt hier alles auf der Museumsinsel ist, hing in Dahlem. Und das war noch in den armen Zeiten, aber es war sehr schön. Und da bin ich mit dem 10er-Bus hingefahren von Nikolassee, ausgestiegen und bin 2 Stunden manchmal vollkommen alleine in diesen gewesen, wo alles war. Wo auch einer meiner Lieblingsmaler, über den ich nur kürzlich das Buch geschrieben habe, über Segantini, da hing eben dieses große Bild, und da musste ich einmal im Monat hingehen und gucken. Da ist dargestellt ein Pferd und ein Sämann. Und ein zweiter Mann, der das Pferd vorne gleitet, mit dem Rücken zum Publikum, damit es die Spur hält. Weil wenn der Wind ist und so weiter, und dann geht der Samen weg. Und da bin ich immer hingefahren, um zu gucken, ob sich das Pferd bewegt hat.
Hat es jemals?
Ja, hat. Ja. Aber ich sag dir nicht wann.
Vielleicht hast du meine letzte Frage jetzt auch schon aus Versehen beantwortet. Ich würde dich nämlich fragen, Michael, wenn ich dir ein Kunstwerk schenken würde, du kannst jedes aussuchen, das dir taugt, das du haben möchtest. Welches wäre das?
Ich würde wahnsinnig gerne eine der Zeichnungen haben, von denen ich glaube, dass sie in diesen letzten 100 Jahren einfach mich bis an mein Lebensende erfreuen würden. Eine Zeichnung von Cézanne und eine Zeichnung von Giacometti. Aber ich weiß, wenn ich die beiden hätte, würde ich dich schon um mehr anbetteln.
Okay, du darfst ja sowieso eigentlich nur eine.
Ja, und deshalb, du siehst ja hier, hängt kein Bild an der Wand, weil ich immer Angst hatte. Erstmal, ich hatte nie so viel Geld, aber man hätte natürlich irgendwas sammeln können. Und wie gesagt, nicht nur der Name zählt, ja, sondern der Blick. Aber ich habe auch ganz gerne, oder ich habe immer die Erfindung des Museums als eine der ganz, ganz großen Errungenschaften des bürgerlichen Zeitalters gesehen. Ja, das ist der Übergang natürlich vom Adel. Aber dass wir alle für 10 Mark die größten Kunstschätze der Welt angucken können und das nicht nur in unserem eigenen Land, sondern in ganz Europa, Amerika, das finde ich schon unheimlich toll. Ja. Und das hat mich immer dankbar gestimmt gegenüber der Kulturpolitik, von der ich sonst nicht viel halte.
Michael, ich danke dir für dieses spannende Gespräch und diesen schönen Abschluss. Danke. Das war Folge 116 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und auf Sie. In 2 Wochen neu auf gresebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.